Man muss sich das vorstellen, ich glaube, fast alle, wie wir hier sitzen, hatten das Thema Migration garantiert nicht in unseren Schulbüchern. Also das heißt, wir haben überhaupt nicht die Kultur und Tradition, uns mit diesem Thema mal sachlich auseinanderzusetzen, einfach auch mal zu sagen, das ist ein Wissen und es ist Teil unserer Geschichte, ob nun als Ein- oder als Auswanderung.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim Spiegel und Sie hören den Spiegel Geschichte Podcast. Migration ist ja gerade ein großes Thema. Derzeit geht es vor allem um die Einwanderung nach Deutschland. Über lange Zeit jedoch war Deutschland vor allem ein Auswanderungsland. Millionen Menschen verließen ihre Heimat wegen Armut, Hunger, religiöser oder politischer Verfolgung und zogen ins nahe oder ferne Ausland. Wie es ihnen erging, davon handelt dieser Podcast. Mit Unterstützung des Bucerius Kunstforums in Hamburg.
Fünf Fragen zum Einstieg. Beim Thema Auswanderung liegen ja Stichwörter wie Glückssucher oder Abenteurer nahe. Gibt es einen bestimmten Charakterzug, der jemanden zum Auswanderer oder zur Auswandererin prädestiniert?
Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich glaube, es liegt auch daran, wie die Lebensumstände sind, wie sind die Chancen, die den Menschen geboten werden. Und wenn die Chancen da sind, dann ist sicherlich der eine oder andere etwas mutiger und geht und die anderen bleiben zurück und die meisten bleiben zurück. Das muss man immer wieder betonen.
Ist Auswanderung ein Phänomen der Neuzeit oder gab es immer schon Auswanderung?
Auswanderung, Migration gab es immer. Es gibt ja auch diese wunderbare Formulierung Homo Migrans, der wandernde Mensch. Und ich glaube, das sagt alles. Es gab es schon immer.
War Auswanderung eine private Initiative oder gab es auch staatlich geförderte Auswanderung?
Es gab die Versuche, auch staatlich geförderte Auswanderungsprojekte umzusetzen, muss man aber im Rückblick sagen, die meisten sind gescheitert.
Wir sehen ja meist das Bild von überfüllten Schiffen vor uns, wenn wir an Auswanderung denken, an New York oder an Bremerhaven, also ans Meer. Denn die Auswanderung per Schiff, der typische Weg?
Das ist immer das, woran man zuerst denkt, das ist klar. Aber es sind viel, viel mehr Menschen tatsächlich über den Landweg ausgewandert, also Richtung Osten, aber auch innerhalb von Europa, zu Fuß mit der Kutsche oder eben über die vielen, vielen Flüsse hier in Europa.
Und wer auswanderte und zurückkam, war der oder diejenige immer gescheitert?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also sozusagen das Recht der Rückkehr, das hatten natürlich alle. Die Frage ist, konnte man sich das leisten? Das war zum Teil sehr teuer. Aber viele sind zurückgekehrt, sei es aus Heimweh oder aus wirtschaftlichen Gründen.
Ausführliche Antworten auf diese Fragen gibt es im Laufe dieses Podcasts. Zuerst möchte ich aber meine Gesprächspartnerin vorstellen. Dr. Simone Blaschka ist Historikerin. Ihr Fachgebiet ist Migrationsgeschichte und sie ist Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Und Sie werden es an den Hintergrundgeräuschen merken, das Gespräch mit ihr fand live vor Publikum statt. Von Simone Blaschka wollte ich wissen, ob es Auswanderung eigentlich schon immer gab oder ob es ein Phänomen der Neuzeit ist.
Ja, der Begriff Auswanderung ist relativ neu. Der kommt aus der Neuzeit. Früher sprach man einfach von Reisen, die man unternahm. Und Auswanderung gibt es so seit dem späten 18. Jahrhundert als stehenden Begriff, sowohl von staatlicher Seite als auch von den Privatpersonen, die sich dann selbst auch als Auswanderer oder Auswandererin bezeichneten.
Wir denken ja dann eben, dass jemand in ein anderes Land auch geht, was im Bereich Deutschland ja schwierig war, weil das ja ohnehin einzelne Staaten waren. Ja. Wie ist es wissenschaftlich definiert, also Auswanderung, und wie trennt man das von eben diesen mittelalterlichen Wanderungsbewegungen? Oder gibt es da überhaupt eine Trennung?
Also ich glaube, wenn man seinen Lebensmittelpunkt für den Rest seines Lebens verlagert, dann ist das wirklich eine Auswanderung. Ansonsten sprechen wir inzwischen in der Migrationsforschung eher wirklich tatsächlich von Migration oder von ganzen Prozessen, die damit zusammenhängen. Also es geht los mit, wie bin ich sozialisiert, wie mache ich mich dann auf den Weg und wie lebe ich mich dann in dem Land ein, in das ich gehe. Das heißt, wir sprechen tatsächlich bei uns im Haus immer mehr auch von Migranten, wenn wir die ausgewanderten Europäerinnen meinen. Also da ist, glaube ich, jetzt auch ein Wechsel in der Begrifflichkeit, der langsam stattfindet.
Hat Migration und die Häufigkeit der Migration auch was mit Prozessen der gesellschaftlichen Veränderung, also der Moderne auch zu tun? Also dass dadurch, dass Menschen mobiler werden, dass sich gesellschaftliche Strukturen verändern, dass eben so diese klassischen Bindungen sich auflösen, dass die Leute dann freier werden, auch auszuwandern und dann eben das einsetzt, was wir eben als diese klassische Auswanderungsepoche kennen. Hängt das zusammen?
Also ich gehe da sogar immer noch einen Schritt weiter, also doch nochmal in die Zeit zu schauen, wann trauen sich Menschen das überhaupt zu entscheiden, zu sagen, im Hier und Jetzt möchte ich ein besseres Leben führen und das Ganze nicht mehr in das Jenseits sozusagen verlagert wird. Also die Rolle der Religion immer mehr zurücktritt und der moderne Mensch sozusagen erscheint und sagt, ich habe das Recht auf Glück. Und ich glaube, das musste erstmal sozusagen geistig, diese Voraussetzungen mussten erstmal geschaffen werden. Und dann ging es relativ schnell, dass sich Menschen dann in Bewegung gesetzt haben. Und natürlich mussten die, was ich eingangs sagte, die Chancen da sein. Seien es jetzt die Aufrufe der russischen Zarin oder seien es eben die Aufrufe in Nordamerika, zum Beispiel von William Penn, der seine Kolonie Pennsylvania gründete und sagte, ihr habt die Glaubensfreiheit. Also dann kamen die unterschiedlichen Angebote sozusagen. Glaubensfreiheit, Land, das waren dann die Chancen, die man suchte. Und dann auch sozusagen auf dem Weg zum modernen Menschen gesagt hat, ja, ich setze das jetzt um im Hier und Jetzt.
Bestimmt kennen Sie das Märchen Die Bremer Stadtmusikanten der Brüder Grimm. Esel, Hund, Katze und Hahn verlassen darin ihre Heimat und ziehen los, das Glück zu finden. Ihr Leitsatz, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Das Märchen wurde 1819 erstmals veröffentlicht. Zu einer Zeit also, als der Auswanderungsgedanke gerade Fuß fasste. Es spiegelt das Bewusstsein der damaligen Zeit. Die Tiere im Märchen waren sehr unzufrieden mit ihren Lebensbedingungen. Simone Blaschka erklärt, aus welchen Gründen die Menschen damals ihr altes Leben hinter sich ließen.
Also das war bei den meisten Menschen wirklich eine sehr überlegte, sehr bewusste, fast schon kaufmännische Entscheidung. Und zwar eher für die nachfolgenden Generationen. Also man konnte sich relativ gut ausrechnen, wenn man jetzt Kleinbauer war, dass man von den Erträgen, die das Feld, das man hat oder die Felder, die man hatte, das reichte nicht. Das heißt, es reichte für einen selbst schon kaum. Was sollte dann aus den Kindern werden und dann auch noch aus den nächsten Generationen? Das war die Entscheidung, die so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts bei bäuerlichen, kleinbäuerlichen Familien ganz viel dazu bewogen hat, auszuwandern. Und dann war natürlich, darf man immer nicht vergessen, damals noch keine demokratischen Verhältnisse. Das heißt, man lebte in feudalistischen Verhältnissen. Man war abhängig wirklich von dem jeweiligen Landesherrn, ob nun kirchlich oder adelig. Und das war in den USA natürlich alles anders. Und dann kam noch dazu, dass in Deutschland, ja in vielen Regionen, gerade auch in Süddeutschland, die Landstücke immer kleiner und kleiner wurden, weil eben immer weiter vererbt wurde und das, was man vererbte, immer weniger wurde.
Weil es eine Abteilung gab dann, ne?
Genau. Mhm. So. Und das heißt, wirtschaftliche Gründe sowohl bei bäuerlichen, kleinbäuerlichen Familien und dann später im 19., 20. Jahrhundert, da haben wir dann Menschen, die sozusagen auch dann schon zurückgreifen auf familiäre Netzwerke. Also dann kennt man vielleicht eher schon jemanden in den USA und entscheidet sich zum Beispiel, statt ins Ruhrgebiet zu gehen und da, also Menschen, die jetzt aus Pommern oder also damals Pommern, heute Polen, sich entschieden haben, nach Amerika zu gehen. Das lag dann oft daran, dass man jemanden dort schon kannte und eben im Ruhrgebiet nicht, sodass man dann sich entschieden hat, nach Übersee zu gehen.
Ich glaube, es gibt diese schöne Studie aus Föhr, wo die Leute gesagt haben, sie gehen lieber nach Amerika, weil sie da jemanden kennen, als nach Hamburg, was ja eigentlich viel näher liegt, weil sie da halt keinen kennen. Ne?
Ja,
genau.
Ja. Ja.
Wohin zog es denn die ersten Auswanderer? Also wenn wir wirklich so gucken, mal ins 17. Jahrhundert, wo es ja losging dann auch, war das immer gleich der Traum von Amerika?
Nicht unbedingt, nein. Also es war tatsächlich, sind ja viele ins östliche Europa gezogen, ins heutige Rumänien, dann später natürlich nach Russland, also Österreich, Ungarn, Preußen und Russland, die haben eine Bevölkerungspolitik entwickelt, vor allen Dingen nach dem Siebenjährigen Krieg dann auch, wo gesagt wurde, das entvölkerte Land soll wieder besiedelt werden mit Menschen, ja, aus vielen süddeutschen Ländern und die sind dann halt Richtung Osten gezogen. Und relativ parallel, wie Sie auch sagen, entwickelten sich die nordamerikanischen Kolonien immer stärker. Da muss man allerdings sagen, da gab es noch nicht diese große Zahl von Menschen, die sich entschieden haben, dorthin zu gehen. Also zahlenmäßig war die Auswanderung ins östliche Europa und nach Russland viel, viel stärker. Wir reden da wirklich ja von mehreren Hunderttausenden, während Nordamerika im 17. Jahrhundert nur in Anführungsstrichen 100.000 Menschen dorthin gegangen sind.
Wir reden immer über Deutschland oder das Gebiet, was irgendwie im weitesten Sinne man als Deutsch bezeichnen kann. Ist Deutschland da eigentlich auch eine Sonderrolle in dieser Zeit?
Die drei klassischen europäischen Auswanderungsländer sind wirklich, also heutiges Irland, Großbritannien und die vielen kleinen deutschen Einzelstaaten und dann auch später aber auch noch das Deutsche Kaiserreich.
Warum Deutschland?
Weil hier tatsächlich die wirtschaftliche Lage für viele, viele Menschen, gerade die vom Lande, war extrem unsicher. Also sei es das, was zum Beispiel für 17. und 18. Jahrhundert gilt, die Kriege dazu geführt haben, dass Soldaten übers Land zogen, dass Soldaten einquartiert wurden, dass man selber viel Militärdienst leisten musste. Das war das eine, was wirklich über Jahrzehnte viele Regionen immer und immer wieder betroffen hat. Und das war so aussichtslos. Man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwann mal aufhört. Und dann natürlich die wirtschaftliche Situation, die wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten. Die politische Situation war in vielen Staaten ja unglücklich, möchte ich mal sagen, für die Einheimischen sozusagen. Und die Religion, die spielte auch eine immer noch große Rolle, weil eben in vielen Staaten galt, die Religion des Herrschers war die Religion der Untertanen. Und das war dann bei vielen eben, sie wollten lieber eine andere Religion leben. Und das führte dann auch zur Auswanderung.
Das Wort Wandern hat das Verkehrsmittel ja im Wort drin, Auswandern. Also man geht zu Fuß. Ja. War das tatsächlich anfangs das hauptsächliche Verkehrsmittel, die eigenen Füße? Oder wie ist man ausgewandert ursprünglich?
Also man musste irgendwie erstmal zu einem Verkehrsweg kommen. Sei das jetzt ein Fluss, also der Rhein zum Beispiel war extrem wichtig für die Auswanderung aus dem heutigen Süddeutschland. Die Donau war wichtig für die Auswanderung Richtung östliches Europa und Richtung Russland. Aber um da erstmal hinzukommen, musste man natürlich viele Fußmärsche erstmal hinter sich bringen. Vielleicht mal ein Beispiel, die rund 12.000 bis 15.000 Deutschen, die in den 1760er Jahren nach Russland sind, die sind also viel zu Fuß aus Süddeutschland Richtung Lübeck. Und dann von Lübeck mit dem Schiff rüber Richtung Russland und sind dann wirklich da auch wieder auf dem Fluss dann nach Saratow, also an die Wolga. Also man sieht, die Flüsse waren wichtig, natürlich die Hafenstädte waren wichtig. Aber zu Fuß war mit dabei.
Wissen Sie, wie lange das gedauert hat damals von Süddeutschland nach Lübeck und dann weiter?
Das weiß ich leider nicht, aber es waren insgesamt zum Teil die Leute wirklich 3-4 Monate unterwegs und die andere Route genommen haben, etwas später, also als es dann viel ans Schwarze Meer ging. Also man muss sagen, ein Großteil, also knapp 400.000 sind an die Wolga und knapp 400.000 ans Schwarze Meer. Und das hat noch länger gedauert. Also da waren sie zum Teil ein Jahr unterwegs. Und das ist schon arg, ja.
Ja. Gibt es Zahlen, wie viele Auswanderer und Auswanderinnen in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Zeiträumen waren? Sie haben gerade schon so ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht können Sie einfach, um die Größenordnung mal einzuschätzen, von wann bis wann, wie viele waren es?
Ja, also vielleicht erstmal die USA, das ist, glaube ich, jetzt so am einfachsten. Also wenn man sich das anschaut, alleine im langen 19. Jahrhundert, also da reden wir wirklich ja von 1816 bis dann zum Beginn des Ersten Weltkrieges, waren es allein 5,5 Millionen Deutsche, die in die USA gegangen sind. Und davor haben wir so knapp 100.000. Also da ist die Zahl wirklich noch sehr viel geringer. Und dann sind es im 20. Jahrhundert, reden wir dann auch noch mal von 2 Millionen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man dann mit dazu rechnet. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig.
Okay, wo gibt's die Unschärfen?
Naja, also wer wann wo gelebt hat, es waren zum Beispiel viele, um jetzt mal so einen Kreis zu schließen, sind viele von der Wolga und auch vom Schwarzen Meer in dem Moment, wo das Zarenreich beschlossen hat, die Deutschstämmigen müssen zum Militär gehen. Sie müssen jetzt dann doch regelmäßig und wie alle anderen die Steuern zahlen. Aber vor allen Dingen die Militärpflicht, die war dann dasjenige, was viele dazu trieb, von der Wolga oder vom Schwarzen Meer nach Amerika auszuwandern zum Beispiel. Und nach der russischen Revolution, also nach der Revolution sind wieder viele vom Schwarzen Meer und von der Wolga, so die haben sich selbst als Deutsche bezeichnet. Also so, da wird es dann halt so ein bisschen schwierig.
Die kleineren Länder, also England war ja meistens eine Durchgangsstation. Wenn man nach Amerika wollte, dann ist man gerade anfangs, also so im 17. und frühen 18. oder 18. Jahrhundert nach England gegangen und ist von dort dann, hat versucht weiterzukommen. Frankreich gab es aber auch eine ganze Reihe Auswanderer und vor allem Auswandererinnen, habe ich gelesen, ja, dass die nämlich als Dienstmädchen, ja, in Paris vor allem gearbeitet, ja, haben. Auch wie viel waren das?
Zur Hochzeit lebten tatsächlich 80.000 Deutsche in Paris. Man muss dazu sagen, das ist ein wunderbares Beispiel, weil das zeigt, dass nur Menschen, die etwas Geld hatten, sich diese Auswanderung nach Übersee leisten konnten. Und nach Paris sind sehr viele gegangen, die eben sehr wenig Geld hatten, was dazu führte, dass sie auch tatsächlich, ist kein schönes Wort, bezeichnet das aber ganz gut, in der sogenannten Unterschicht landeten. Also dann halt dort als Dienstmädchen, Lumpensammler, Straßenkehrer arbeiteten. Das heißt, diese soziale Mobilität, die war dort überhaupt nicht vorhanden, wie sie zum Beispiel in den USA vorhanden war, die aber eine Qualifikation hatten. Die haben es in Paris geschafft sozusagen. Also es gab eine Zeit, das war allerdings dann im 18. Jahrhundert, da waren deutsche Möbeltischler sehr begehrt in Paris, weil sie eine bestimmte Art von Schränken herstellen konnten. Also Kunsthandwerk, da wird es dann, also es gibt immer so Berufsgruppen, die schaffen das dann auch sehr gut in Paris, aber die meisten eben nicht. Und das Tragische ist, dass durch die zwei großen Kriege, also 1871, der Deutsch-Französische Krieg, wurden viele ausgewiesen und dann nach dem Ersten Weltkrieg wieder wurden sie ausgewiesen. Das heißt, es war für diese Menschen auch wirklich kein dauerhaftes Zuhause. Und wo sie die Frauen ansprechen, man muss dann auch sagen, dass 4000 Frauen Ende des 19. Jahrhunderts in der Prostitution gelandet waren.
Welche Folgen hatte die Auswanderung für die Heimatländer? Also eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, es waren nicht unbedingt die Allerärmsten, die ausgewandert sind. Es waren die Leute, die eigentlich auch irgendwie so ein bisschen die Zukunft geplant haben, sich Gedanken gemacht haben, wie kriege ich das alles so hin? Das war ja auch so eine Art Brain Drain dann für die Herkunftsländer, oder? Hat man versucht, die zurückzuhalten oder wie ging das?
Also erstmal durch Verbote, so im 19. Jahrhundert konnte man ja so als Herrscher doch nochmal so Dinge verbieten. Ja, aber also es waren natürlich Steuerzahler und es waren Soldaten, die gegangen sind. Die Frauen hat man da eher außen vor gelassen, was auch seltsam ist, aber also erstmal die Soldaten und die Steuerzahler, die man verloren glaubte und es war ja auch de facto so, aber dieser Begriff Brain Drain, der ist ja so ein bisschen zwiespältig. Man weiß ja immer nicht, wen setzt man jetzt in den Fokus. Nimmt man die Perspektive derjenigen, die gegangen sind, für die war es eine Chance. Oder eben die zurückbleiben, die sozusagen einen Verlust glauben zu erfahren. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, gerade im 19. Jahrhundert, wenn nicht so viele ausgewandert wären, dann wäre das in Deutschland sozial und wirtschaftlich, das wäre explodiert.
Weil es Bevölkerungswachstum eben gab, genau, und gleichzeitig die Wirtschaft eben noch nicht, ja, durch die Industrialisierung, ja, so, ja, kräftig war, dass man die Leute alle in Arbeit gebracht hätte.
Genau, also gerade die Zeit um 1850 war da wirklich sehr gefährlich und die Auswanderung führte dazu, dass gerade im ländlichen Bereich, also zum Beispiel was heute Niedersachsen ist, wir reden da von Dörfern, die hatten 27% Arbeitslosigkeit. Also das ist einfach, die brauchten alle einen Nebenjob, die Leute, und fanden keine und es führte wirklich, also die Situation spitzte sich immer mehr zu.
In Baden überlegte die Landesregierung 1850 sogar, Auswanderung staatlich zu finanzieren. Vor allem arme Menschen sollten das Land verlassen und nach Amerika ziehen, um nicht länger auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein. Einzelne Gemeinden subventionierten tatsächlich die Auswanderung armer Menschen. Es gab deshalb Beschwerden der amerikanischen Regierung, und Baden stattete mittellose Auswanderer zeitweise sogar mit einer Art Starthilfe aus, um in Amerika schnell auf die Füße zu kommen. Mehr als 62.000 Personen wanderten aus Baden zwischen 1850 und 1855 auf diese Weise aus.
Also man hat einfach gesehen, was kostet einem das pro Jahr, die Menschen im Armenhaus zu verpflegen? Oder was kostet einen das, die Menschen im Gefängnis zu verpflegen? Und dann dachte man sich, das ist schon arg teuer. Das könnte man doch erstmal günstiger haben. Man zahlt das einmal, die Auswanderung nach Amerika, und dann ist man diese Menschen los. Das hat auch tatsächlich, ging das über immer wieder, tauchten diese Fälle auf. Aber natürlich haben die Amerikaner irgendwann gesagt, also Entschuldigung, was kommen denn hier für Leute an? Und dann gab es richtig diplomatische Auseinandersetzungen darüber. Und dann wurde das gestoppt in den 1860er Jahren.
Das ist schon eine interessante Frage. Also weil es zu der Frage führt, wer profitierte von der Auswanderung? Also da haben tatsächlich die Obrigkeiten, die Staaten versucht irgendwie von der Auswanderung zu profitieren, indem sie halt ihre eigene Situation verbessert haben. Aber es gab ja dann auch eine ganze Reihe Leute, die auch das Geschäft mit den Auswanderern entdeckt haben, hängt ja auch damit zusammen, dass das dann auch im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer Massenbewegung wurde, weil es dann ja auch, da sind wir wieder bei den Verkehrsmitteln, weil es dann ja auch entsprechend Infrastruktur auch einfach gab dafür, oder?
Ja, also da ist ja jetzt Hamburg, glaube ich, der Klassiker neben Bremen. Also die beiden großen Reedereien, Norddeutscher Lloyd und Habag, haben ein Wahnsinnsgeld mit den Auswanderern verdient. Gerade also wirklich in der Zeit, also der Norddeutsche ist etwas früher gegründet, aber so in dieser Zeit, so in den 1840ern bis in die 1890er Jahre, das war ein Wahnsinnsgeschäft, erstmal mit den deutschen Ausgewanderten und dann kamen noch die osteuropäischen Auswanderer dazu. Und das, was entstanden war, ein Netzwerk über ganz Europa mit einzelnen Agenturen. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Art Reisebüros. Also der Norddeutsche Lloyd und die Habag schickten wirklich nach ganz Europa ihre sogenannten Agenten und die gingen dann in die Dörfer und verkauften vor Ort den Menschen diese Überfahrtstickets. Mal mit brachialeren Mitteln, mal mit Wien, also mal sozusagen ganz normal Verkauf, aber es war schon ein sehr aggressives Geschäft. Das heißt, also einmal profitierten die Reedereien, diese Agenten profitierten, das war hier in Hamburg der Albert Ballin, der ja auch damit viel Geld gemacht hat und in Bremen war es Missler, die Agentur Missler, das waren wirklich die beiden Großen. Und wenn man dann die Eisenbahngesellschaften, die haben wahnsinnig viel Geld damit verdient. Es gab verschiedene Eisenbahnknotenpunkte, also Berlin zum Beispiel. Leipzig war ein Eisenbahnknotenpunkt für die Menschen, die aus dem östlichen Europa kamen. Hannover und dann natürlich Bremen. Und dann kommen die kleineren Eisenbahngesellschaften, die Schifffahrtsgesellschaften, die also auf den Flüssen die Menschen transportiert haben. Dann kamen diejenigen, die in den Hafenstädten Hotels betrieben haben. Damit wurde Geld verdient. Die Ausstattung, viele kauften tatsächlich nochmal in der Hafenstadt das eine oder andere. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, also allein über Bremerhaven, 7,2 Millionen Menschen, die über diese Stadt ausgewandert sind, kann man sich vorstellen, wie lukrativ das war für viele, viele Menschen.
Ein richtiger Wirtschaftsfaktor, ne?
Ja, ja. Also ich sage immer, der Norddeutsche Lloyd und natürlich auch die Habag, das war so wie heute Mercedes-Benz oder VW. Also wenn die gehustet haben, dann wurde die Weser vertieft. So, also das war jetzt nicht die Frage.
Und dann kamen ja auch noch so in den Dörfern kleine Profiteure, wenn man so will, dazu. Also die Leute mussten ja, die konnten ja wenig mitnehmen. Das heißt, es gab Eigentum zu verkaufen, Möbel, Kleider, alles das, was man nicht brauchte. Es gab wahrscheinlich auch ab und zu mal Häuser zu verkaufen. Also da haben ja wahrscheinlich auch noch Leute dann, indem sie das dann übernommen haben als Geschäft, irgendwie Geld verdient mit, oder?
Ja, und natürlich haben sich die Nachbarn gefreut, dass es Land gab zum Kaufen. Also es war wirklich, es setzte sehr, sehr viel in Bewegung, bis also auch wirklich in die kleinsten Einheiten, Nachbarn, Freunde und so weiter.
Ja. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda oder Werbung irgendwie, dass sich weiter spricht, dass das irgendwie ein Weg sein könnte. Das hängt ja auch viel damit zusammen, dass die Kommunikation von den Auswanderern in die Heimat eigentlich die ganze Zeit über aufrechterhalten blieb. Ich glaube, also es gibt Millionen von Briefen, die allein aus Amerika geschickt wurden. Da gibt es jetzt ein Forschungsprojekt, die nochmal genauer untersuchen wollen. Haben wir im Heft auch nochmal erwähnt. Ja. Das heißt, die Leute, die rausgegangen sind, haben geschrieben, wie es ihnen ergangen ist. Mhm. Waren die ehrlich? Haben die tatsächlich gesagt, läuft nicht so gut, kommt besser nicht? Oder?
Das ist tatsächlich, glaube ich, eine Charakterfrage. Okay. Da gibt es wirklich verschiedene. Also da gibt es die, die erst dann schreiben, wenn sie es geschafft haben. Also das darf man auch nicht vergessen. Also die Briefe waren lange unterwegs. So ein Schiff brauchte von Bremerhaven nach New York um 1850 6 Wochen. Nach Australien, da reden wir dann über 12 Wochen. So lang waren natürlich auch die Briefe unterwegs.
Und es war teuer auch, ne? Man musste überhaupt erstmal die Briefmarke entsprechend kaufen können.
Also man hat jetzt auch nicht so arg oft geschrieben. Dann darf man nicht vergessen, das Schreiben selber beherrschen jetzt also dann Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch nicht alle in der Familie. Auch lesen eben nicht. Das heißt, die Briefe, die dann ankamen in den deutschen Orten, die wurden wie Zeitungen vorgelesen. Man saß dann abends zusammen und las sich das vor, was der oder die geschrieben hatte. Das heißt, das war wirklich, ja, das waren die Neuheiten aus Amerika. Und gerade diese Briefe haben das Amerika-Bild immens geprägt. Und das waren oft die Briefe, die dazu führten, dass dann Nachbarn gesagt haben, wir machen das auch. Also diese Kettenwanderung, die war oft durch diese Briefe motiviert.
Kann man das richtig nachweisen? Also, dass man den Brief hat und dann sehen kann,
ja, wer dann... Ja, man sieht dann, dass aus den Dörfern die Leute auch sich entscheiden zu gehen, sozusagen. Und was ein auch großer Punkt, Heiratsmigration, wurde über Briefe initiiert. Also ein alleinstehender Mann ging in den mittleren Westen und stellte fest, da waren jetzt nicht so viele deutsche Frauen, und die Männer haben es dann sogar gern noch weiter runtergebrochen. Es sollte dann schon jemand aus Hessen sein und möglichst noch aus der eigenen Region oder so. Also, was hat man dann gemacht? Man hat nach Hause geschrieben und gesagt, wisst ihr nicht jemanden, der hierher kommen würde, und wir können dann heiraten. Und das hat wirklich bei vielen auf diese Art und Weise dann, die sind dann die Frauen aufgebrochen und nach Amerika gegangen. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, über die Briefe wurden ganz konkrete Sachen. Das Bier kostet hier so und so viel, das Brot kostet so und so viel. Wenn du da und dahin gehst, dann kostet das Land so und so viel, wenn du nicht Staatsland kaufst, sondern wenn du es noch privat kaufen willst, ist es teurer. Also diese ganz wichtigen Informationen, wie war das Klima? Das war natürlich gerade für Bauern extrem wichtig, weil sie sich ja anpassen mussten. Also sie wussten genau, wenn sie rübergehen, können sie ihre Landwirtschaft nicht mehr so betreiben, wie sie es hier gemacht haben. Und diese ersten Infos über Klima und sozusagen alle Faktoren, die ich brauche, um Landwirtschaft zu betreiben, die waren in diesen Briefen drin. Weil das war extrem wichtig, dieser Austausch. Und dann, so Ende des 19. Jahrhunderts, gibt es dann verstärkt auch die Briefe, da geht es um das Thema Essen. Weil man konnte richtig gut für wenig Geld essen in Amerika. Viel Fleisch, das war auch eine wichtige Info. Also das war toll für die Leute. Man aß nicht so oft Fleisch, aber in Amerika aßen die Leute früher mehr Fleisch. Also das war auch etwas, wo man dachte, das ist was Positives.
Sie haben das Thema Frauen interessant angesprochen, nämlich es gab ja tatsächlich auch dann über diese Werber und über diese Kommunikationskanäle auch fast oder sowas wie Menschenhandel.
Ja.
Wir haben auch im Heft eine Geschichte oder einen Artikel in Auszügen nachgedruckt aus der Gartenlaube, eine Zeitschrift, die über die Hurdy-Gurdy-Girls berichtet. Frauen, junge Frauen aus, die sagen Rheinhessen, das war aber, glaube ich, die Wetterau insbesondere, die in die Saloons gelockt wurden, gezielt, um da zu tanzen und sich zum Teil auch zu prostituieren.
Die Zeitschrift Die Gartenlaube berichtete im Februar 1865 über den Mädchenhandel aus Deutschland. Zitat: Das Hauptquartier und Zentraldepot sämtlicher Hurdy-Gurdys ist in San Francisco, wohin gelegentlich durch gewissenlose Menschenhändler neue Rekruten direkt from the Rhine importiert werden. Den jungen Dirnen werden von diesen Seelenverkäufern höchst verführerische Bilder von dem freien und ungebundenen Leben und den leicht zu erwerbenden Schätzen in den herrlichen Goldlanden vorgespiegelt, um sie zum Auswandern zu bewegen, hieß es im Artikel. Und er schließt resignierend: Die einzige Möglichkeit, dieser Wirtschaft zu steuern, ist, die neue Zufuhr von Mädchen aus Deutschland zu verhindern. Den Mädchen, die leider Gottes einmal hier sind, kann nicht geholfen werden.
Ist das Phänomen tatsächlich häufiger gewesen oder gab es das wirklich nur speziell da in der Wetterau, und warum?
Es gab es leider in vielen ärmlichen, dörflichen Gegenden in ganz Europa. Die Hurdy-Gurdy-Girls sind tatsächlich was Spezifisches jetzt aus dieser Region, aber es gab richtig professionellen Mädchenhandel, also nicht nur nach Amerika, sondern eben auch nach Südamerika. Viele jüdische junge Frauen zum Beispiel wurden, das was damals Galizien hieß, da gab es einen richtigen Mädchenhandel, professionell, hochrentabel für die Männer. Und auch bei den Hurdy-Gurdy-Girls war es tatsächlich so, dass Eltern sich entschieden, ihre Töchter sozusagen an diese Mädchenhändler zu verkaufen. Also die bekamen richtig Geld dafür. Und das waren nicht viele, aber es sorgte natürlich dafür, dass, ich sag jetzt mal, junge Mädchen, die sich entschieden auszuwandern, dass denen gleich so ein schlechter Ruf angeklebt wurde, obwohl sie gar nicht vorhatten, vielleicht als Hurdy-Gurdy-Girl zu arbeiten oder in Saloons zu arbeiten, sondern es gab dann ganz, ganz viele Plakate zum Beispiel, wo dann so sehr gut gekleidete junge Mädchen drauf sind, die dann weinend auf einem Koffer sitzen, und dann steht da drüber Warnung an auswandernde Mädchen, weil sozusagen nicht gewollt wurde, dass junge Frauen selbstständig auswandern. Also es hatte ganz, ganz viele Folgen, natürlich ganz schreckliche für die vielen jungen Mädchen. Die waren wirklich extrem jung, zum Teil 12 Jahre, diese Hurdy-Gurdy-Girls. Also
gab es denn überhaupt die Option für Frauen außerhalb solcher Strukturen, wo dann eben der Handel dahinter steht, selbstständig auszuwandern, alleine, wenn sie nicht zum Heiraten irgendwo hingingen?
Doch, einige haben, also es haben dann doch immer mehr gemacht. Also gerade aus dem, also Dienstmädchen, Mägde, die wirklich die Hoffnung damit verknüpft haben, dass sie eine bessere Stellung in den USA finden. Also bei denen reicht es dann sozusagen schon, dass man die Vorstellung hatte, man vom Markt, vom Lande ging man dann in die Stadt als Dienstmädchen. Das war schon ein Aufstieg, das war schon was Besseres. Und einige schafften es dann aber sogar in das Angestelltenverhältnis, also arbeiten dann in Büros, fing dann an als Sekretärin zu arbeiten, sodass wirklich Ende des 19. Jahrhunderts das Verhältnis von alleinstehenden Frauen und alleinstehenden Männern, das war dann fast gleich. Also da reden wir nur noch von 51% junge Männer alleinstehend und 49 alleinstehende junge Frauen. Sodass man doch sagen muss, Ende des 19. Jahrhunderts, wer wollte, ging dann sozusagen auch.
Wer konnte denn einreisen? Also wie sah die Migrationspolitik der Aufnahmeländer aus? Also speziell Amerika, aber eben auch die anderen Länder. Also in England gab es ja dann eine Zeit, wo die Deutschen ja nicht gern gesehen waren, auch weil viele von ihnen religiös suspekt waren. Und man dachte, das wird die innerenglischen Religionskonflikte irgendwie anheizen. Wie war das in den anderen Ländern?
Also ich sag mal, für Europäerinnen war es in den USA bis in die 1920er Jahre sehr einfach. Also wer ausgeschlossen wurde, waren viele asiatische Menschen, die Chinesen und die Japaner vor allen Dingen. Aber für die Europäerinnen...
Warum? Aus politischen Gründen? Oder?
Also ich würde sagen, es war purer Rassismus und es war sozusagen nicht gewünscht. Also das betraf ja dann vor allen Dingen die Westküste der USA, also San Francisco, die Chinatown, wer vielleicht schon mal dort war. Aber das gab es genauso auch in Vancouver, also die ganze Westküste von Nordamerika. Da gab es ja große chinesische Communities und es war einfach nicht gewollt. Und es hat natürlich dann mit den kulturellen Unterschieden zu tun gehabt. Denn wenn man sich vorstellt, dass sich die amerikanischen Puritaner schon darüber aufregten, wenn katholische Deutsche und Iren kamen, dann kann man sich vorstellen, wie groß der Kulturunterschied empfunden wurde zu chinesischen Einwanderern. Also das heißt, bis in die 1920er Jahre war es für, ich sag mal, ja, das muss man auch gleich dazu sagen, behindert sein durfte man auch nicht sozusagen mit Beginn des 20. Jahrhunderts, dann wurde man auch nicht reingelassen, dann war es egal, woher man kam. Und was dann richtig massiv dazu geführt hat, dass reguliert wurde, waren die sogenannten Quota Acts, dann Anfang der 1920er Jahre. Da wurden dann Einwanderungsquoten festgelegt pro Nation. Und der, ja, ich sag mal, fiese daran war, die Quoten wurden festgelegt anhand der Zahlen der Menschen, die im 19. Jahrhundert eingewandert waren. Das heißt, es waren viele Deutsche eingewandert, viele Iren eingewandert, viele Briten eingewandert. Die hatten hohe Quoten. Aber die, die dann eigentlich kommen wollten, aus Polen, aus Italien, aus heute den baltischen Staaten um, die wurden dann sozusagen durch diese Quoten runtergeschraubt, die Zahlen. Und dann erst in den 1950er Jahren haben die USA ja wirklich gesagt, diese ganzen Kriterien, körperliche Merkmale, ethnische Herkunft und so weiter, zählt alles nicht mehr. Es geht jetzt um Qualifikation und um Bildung und so weiter. Also das war ja ein Riesenschritt auch für die USA zu sagen, sie lassen diese Kriterien hinter sich. Und alle großen Einwandererländer haben eine Zeit, eine Phase gehabt, wo sie diese ja, körperlichen, ethnischen Kriterien über alles andere gestellt haben. Das gilt für Australien, das gilt für Kanada und auch für Südamerika und Kanada und Australien wirklich massiv antisemitisch auch eine Gesetzgebung gehabt.
Wie haben die Familien hier entschieden, wer geht? Also haben sie dann jemanden vorgeschickt? Sie haben gerade schon gesagt, die Frauen sind dann teilweise auch alleine gefahren. Die müssen ja irgendwo Geld und Ressourcen herhaben. Wie wurde entschieden, wer geht, wer bleibt? Kann man das nachvollziehen?
Also wenn entschieden wurde, dann musste ja das Geld vor allen Dingen, also es ging immer darum, das ist ähnlich wie bei jungen Menschen, die heute auswandern wollen oder einwandern wollen. Da zahlte dann der Onkel oder die Tante auch gerne die Überfahrt, die dann schon in Amerika war. Und es wurde nicht, man musste das ja schon wollen. Also es wurde jetzt nicht sozusagen entschieden, du gehst jetzt mal und verdienst Geld für uns. Das gab es nicht, aber es gab schon immer sozusagen den Auftrag, wenn du dann Geld verdienst, lass uns doch daran teilhaben. So, und das haben auch viele. Dann wurden ja Überweisungen getätigt, es wurde Geld nach Europa zurückgeschickt. Also sozusagen ein richtiges System gab es nicht. Das hat schon jede Familie für sich so entschieden und jedes Individuum in der Familie, ja oder nein.
Und auch wo man dann hinging, wovon hing das ab? Ob man jemanden kannte? Sie haben gerade schon gesagt, die Männer haben dann die Frauen aus der Region nachgeholt. Wahrscheinlich holte man auch die Verwandtschaft und die Freunde und die Leute nach, die man kannte. Ja. War das sozusagen das einzige Bestimmungsmerkmal, wo man dann hinging oder gab es auch andere?
Ja, also Wege? Das war das Hauptkriterium, dass man dort jemanden kannte. Also Es waren wirklich ganze Dörfer, die ja sozusagen übertragen wurden. Also da wanderte das halbe Dorf aus einem deutschen Land dann in die USA. Und das zog sich tatsächlich über Jahrzehnte. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das entschied sich dann in einigen Jahren, sondern das ging dann 10, 20 Jahre lang, dass aus einer bestimmten Region, also ich gebe mal ein Beispiel, in der Nähe von Chicago, die Namen sagen schon, gibt es heute ein Hanover Township und es gibt ein Schaumburg Township. Das sind natürlich alles Gebiete aus Niedersachsen. Und die Einwanderung aus dem heutigen Niedersachsen dorthin, das ging los 1840 und das ging bis in die 1880er Jahre. Also wirklich auch Generationen noch übergreifend. Und diese Briefe, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Sammlung Briefe, die gehen zum Teil über 80 Jahre. Also das heißt, die kennen sich gar nicht mehr, die Briefeschreiber. Das ist nur noch sozusagen die Familie, an die man aber immer noch schreibt.
Und wie war das dann dort? Hat man sich gegenseitig auch unterstützt und da gab es eine Konkurrenz zwischen den Auswanderern und gibt es da ein Muster?
Also es gab erstmal sozusagen die Notgemeinschaften. Also wenn man erstmal, bleiben wir mal sozusagen auf dem Lande, man muss sich das vorstellen, man kommt dorthin, in die Prärie, da ist erstmal gar nichts. Die amerikanische Armee hatte erfolgreich die Natives vertrieben und das Land war sozusagen leer. Und dann bekam man sein Landstück zugewiesen. Und die ersten lebten dann dort wirklich so Unterstände, muss man sich das vorstellen. Und diese Zeit, die hat natürlich die Gemeinschaft zusammen, es war eine Notgemeinschaft, man musste es und man war aufeinander angewiesen. Und je besser es einem dann ging, desto mehr trennte sich das dann auch wieder. Aber das war trotzdem die Gemeinschaft der Sprache und eben da viele aus der gleichen Region, ja sogar aus den gleichen Dorf kam, hatte man natürlich gemeinsame Geschichte sozusagen. Man hatte eine gemeinsame Kultur, gemeinsames Brauchtum und das hat man auch tatsächlich gelebt, gerade da in diesen ländlichen Gebieten im mittleren Westen. Etwas anders sieht das aus in den Städten, aber auch da gab es so ein Netzwerk. Also zum Beispiel natürlich in New York, Germantown, dann haben wir in Chicago haben wir auch so ein deutsches Viertel. Also fast in jeder amerikanischen Stadt gab es eine deutsche Community. Und da unterstützte man sich zum Beispiel, wenn jemand einen Job suchte. Aber auch was, man hatte Geschäfte, in denen gab es die Lebensmittel, die alle gerne aßen. Man hatte eine Zeitung, man hatte einen Verein. Und es gab ganz, ganz viele Charity-Sachen, die wirklich gezielt für die eigene Community waren. Also es gab gerade in New York, gab es ganz, ganz viele Clubs, die Geld sammelten für Witwen von Eingewanderten, wo die Männer zu früh gestorben waren. Die wurden dann versorgt. Oder wenn es irgendwo gebrannt hatte, dann wurde Geld gegeben. Und da gibt es irre Zeremonien, die sich also wirklich überlegt haben, so eine Art Fundraising im 19. Jahrhundert. Also es gab zum Beispiel einen Club in New York, die hatten so Mittelalterschwerte nachbauen lassen und haben sich dann so wie Ritter angezogen und haben dann dieses Fundraising gemacht, so auf Mittelalter und haben dadurch viel Geld eingenommen. Also sie haben sich immer auch noch was überlegt sozusagen, um das zu inszenieren. Also die Unterstützung war sowohl im Sozialen da, als auch im Wirtschaftlichen, aber eben auch im Kulturellen durch Bücher. Es wurden Bibeln aus Deutschland, deutschsprachige Bibeln geschickt und so weiter. Also das war wirklich, man fiel da in so ein Nest.
Und das galt dann immer nur für Mitglieder der eigenen Nation oder war das eben auch, dass man als Auswanderer oder Einwanderer dann in dem Fall mit anderen Einwanderern, sei es dann jetzt Iren oder Italienern, auch solidarisch war oder war das wirklich begrenzt auf die Nationalität?
Also in diesem Umfang war es, also dieses vor allen Dingen im privaten, familiären, da war es wirklich auf die eigene Gemeinschaft, also die Sprache ist ganz wichtig und auch die Herkunftsregion. Aber was man nicht vergessen darf, viele deutsche Einwanderer, die zum Beispiel nach Chicago gegangen sind, waren Mitbegründer der Gewerkschaften, also die Unions drüben in den USA. Gerade in Chicago ganz, ganz groß, in den Schlachthöfen zum Beispiel, diese berühmten Schlachthöfe, da haben ja viele deutsche Fachkräfte und irische Fachkräfte. Und dann wurde es natürlich solidarisch und dann wurde es international. Also da haben wirklich deutsche Einwanderer einen wesentlichen Anteil dran gehabt, dass diese Solidarität unter den Arbeitenden auch gelebt wurde.
Das ist ein gutes Stichwort, weil ja tatsächlich diese Idee, dass man etwas Besseres aufbaut mit dem Aufwandern, also nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für die Gesellschaft, auch viele Auswanderer getrieben hat. Also gerade die aus politischen Gründen dann auch gerade so um 1840 oder im Vormärz irgendwie aus Deutschland weggegangen sind. Wir haben im Heft das Beispiel der Gießener Auswanderungsgesellschaft, die ja irgendwie mit fast 500 Leuten irgendwie losgezogen sind, beinahe gescheitert wären zwischendurch in der Nähe von Bremen und dann aber doch nach Amerika kamen. Und die tatsächlich das erklärte Ziel hatten, sie wollen ein besseres Deutschland aufbauen tatsächlich. wo man sich ja mehrere Fragen stellt. Einerseits natürlich dieser politische Idealismus, der bewundernswert ist, aber andererseits eben auch, dass sie dann irgendwie Deutschland mitnehmen wollen. Wie erklärt sich das? Und was wurde aus diesem Idealismus auch?
Also in dem Fall muss man ja leider sagen, das hat die Gemeinschaft ist ja zerbrochen, weil einfach die Schwierigkeiten zu groß waren. Also die Überfahrt, es hat sehr lange gedauert alles, weil es viele Unglücke gab. Und dann drüben in Amerika, der Weg dann zum Zielgebiet war auch nochmal katastrophal. Also die Gemeinschaft, diese Gießener Auswanderungsgesellschaft ist ja zerbrochen. Wenn man mal ein bisschen früher schaut, die ersten, die gegangen sind, 1685 und dort Germantown gegründet haben, also heute ein Stadtteil von Philadelphia, um die Figur des Pastorius herum, die hatten auch diese Ideale, also das waren eher Glaubensideale, aber die haben zusammen mit dem William Penn, also dem Briten, der ja wirklich Pennsylvania gegründet hat, mit dem Anspruch, alle dürfen dort leben und alle dürfen ihren Glauben leben, also das war wirklich sehr modern. Und das haben die wirklich umgesetzt und auch gelebt und gehörten auch zu denen, die früh gegen die Sklaverei politisch sich engagiert haben. Also die finde ich immer, das ist eine ganz tolle, positive Gruppe sozusagen, die diese Ideale auch über lange, lange Zeit gelebt haben. Im 19. Jahrhundert haben wir dann das Phänomen, dass viele diese Idee haben, dort drüben Republiken zu gründen und sozusagen, das, was ich so interessant finde, ist, dass sie den amerikanischen Staat total ignorieren und denken, also sie könnten das jetzt also nun irgendwie besser, anstatt diesen neuen Staat zu unterstützen, versuchen sie also nun was Eigenes aufzubauen. Gibt's in Texas auch ein Beispiel und viele darunter werden als sogenannte Lateinfarmer bezeichnet, weil es waren Gelehrte, die sehr gut Latein sprachen, aber keine Ahnung hatten von Landwirtschaft. Und das ist schwierig, wenn man dann versucht, dort drüben im Nichts etwas aufzubauen. Und daran sind auch ganz, ganz viele gescheitert, ja.
Aber die politischen Ideale haben ja dann doch auch einige. Also mir fällt Karl Schurz ein, den man ja immer kennt, der eben auch so ein 48er war und der dann tatsächlich in der amerikanischen Regierung sich auch für diese Ideale und auch gegen die Sklaverei auch eingesetzt hat. Ja. War er ein Einzelfall oder fallen Ihnen noch mehr ein, die da...
Also er ist natürlich der berühmteste und wirklich sehr beeindruckende Mann. Aber es gibt auch weniger berühmte. Also wir haben zum Beispiel in der Sammlung jemanden, der hieß Herr Abel. Und der musste gehen. Der hat nämlich als junger Soldat sich auch gewehrt 1848 und hat tatsächlich in Baden-Württemberg gekämpft mit der Revolutionsarmee und musste dann fliehen. Kam aus einer kleinbürgerlichen Familie. Das war nicht so einfach. Da war kein Geld. Mutter musste dann noch in die Schweiz und dem Sohn das Geld geben, damit er überhaupt wegkam. Und der ist dann in die USA und hat ja nicht studiert, sondern ist dann Tischler geworden und ist dort rumgereist in den USA. Und sein Vater hat dann wirklich Jahre gespart und jahrelang Briefe geschrieben und hat dann die Begnadigung erwirkt. Und der ist zurückgekommen und ist dann Bürgermeister geworden in Süddeutschland. Und hat dann immer, wenn jemand ihm widersprach, auf den Tisch gehauen und hat gesagt, in Amerika wird das so gemacht, wir machen das jetzt hier auch so. Also das ist halt, er ist nicht berühmt, aber er hat auch sozusagen diesen Idealismus versucht dann nach Deutschland wieder zu holen. Also auch sozusagen nochmal.
Nochmal zurück, ja. Das ist jetzt eher eine untypische Karriere, nehme ich an. Was ist denn, gibt's eine typische Auswandererkarriere? Also zum Beispiel, dass es erst in der zweiten Generation dann wirklich wirtschaftlich erfolgreich war und sowas. Also kann man das nachzeichnen, wie das aussah?
Also Erfolg hatten wirklich viele, das muss man sagen. Es sind halt, die Maßstäbe muss man kennen. Also in Deutschland hatten 75% der bäuerlichen Bevölkerung weniger als 5 Hektar Land. Das ist klar, davon kann man nicht leben. In den USA gelang es wirklich sehr, sehr vielen Deutschen, dann ja Farmern, bis zu 60 Hektar zu bewirtschaften. Und diese Sprünge, das war natürlich, und wenn Sie das in einem Brief nach Hause schreiben, das bewirkt viel. Das sind sozusagen diese bäuerlichen Familien, die es geschafft haben, wo dann aber, und das muss man auch dazu sagen, die zweit- und drittgeborenen Söhne das gleiche Schicksal haben wie hier in Deutschland. Das heißt, das werden Handwerker oder die gehen in die Städte und werden zu Arbeitern. Also sozusagen dieser Traum, dass ich alle meine Kinder mit diesem Wohlstand versorge, der findet drüben auch nicht statt. Was aber stattfindet, ist, dass sozusagen die besitzenden Familien relativ schnell sich dann auch integrieren. Und das heißt, die Enkel und Urenkel dann oft auf die Highschool gehen und dann auch aufs College und so weiter. Das heißt, da ist die soziale Mobilität da. Das ist jetzt sozusagen auf dem Land. Und in den Städten ging es ein bisschen schneller. Und da ist eigentlich wirklich der Klassiker, ich komme an, bin vielleicht Knecht oder Magd oder bin halt Handwerkergeselle und bekomme dann wirklich gut bezahlte Jobs. Also zum Beispiel die ganzen Kanäle, die gebaut wurden, die ganzen Städte, die hochgerissen wurden, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen, was da für eine Power und eine Energie war in diesem Land in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die schossen ja wirklich aus dem Boden, die Städte. Und also wir reden davon, dass Chicago war 1840, da reden wir irgendwie von Tausenden. Und dann auf einmal geht das dann hoch Richtung Millionen. Und das heißt, da mussten Häuser gebaut werden, da musste natürlich die ganze Infrastruktur gebaut werden und so weiter und so weiter. Dafür hat man richtig gut bezahlte Jobs den Einwanderern angeboten. Und für Frauen war es oft wirklich auch dieser Weg, was ich eben schon beschrieben habe, aus dieser einfachen Anstellung heraus dann sich hochzuarbeiten. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert. Eine Frau, die ist mit 17, 1929 ausgewandert. Ihr Name war Elsa Arnicke und sie hat angefangen als Au-pair-Mädchen in New York, hat sich dann einen Job besorgt als Serviererin im Waldorf Astoria und hat dort angefangen, 12-Stunden-Schichten und dann noch ins College. Also das kann man sich auch kaum heute noch vorstellen. Also nach so einem 16-Stunden-Tag und hat im College Buchhalterin gelernt und hat dann 1936 im Waldorf Astoria in der Buchhaltung angefangen und hat sich dort hochgearbeitet. Also das ist natürlich eine extrem erfolgreiche Geschichte. Aber dieser Wechsel vom, ich sag mal, Dienstverhältnis ins Angestelltenverhältnis, das haben viele, viele geschafft. Und das war natürlich auch eine absolut positive Nachricht.
War das in anderen Ländern, also Amerika war ja tatsächlich auch nochmal so ein Sonderfall, weil, wie Sie gerade sagen, ja auch die Städte sind explodiert und es gab einfach diese unglaubliche Nachfrage nach Arbeitskräften. War das in anderen Zielländern ähnlich oder war das schon nochmal eine Möglichkeit, die da einfach nur in den USA so war?
Also dann später im 20. Jahrhundert gibt's das natürlich dann auch in Kanada und in Australien, haben wir das ein bisschen zeitversetzt dann auch, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, in Kanada und in Australien. Südamerika war immer schwieriger. Also nicht nur ist das Klima dort viel, viel härter. Da waren wirklich die Deutschen auch, da waren halt die Italiener und die Spanier, die waren viel, viel präsenter und auch viel, viel stärker so als Gruppe. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch diese bekannten deutschen Kolonien in Brasilien und in Argentinien. Aber es hatte nicht diese Power. Also die, sozusagen dieser American Dream war halt immer, das waren eigentlich die USA und dann später halt auch Kanada und Australien. Heute ja auch gerade Australien, sehr, sehr beliebt bei jungen Leuten so als Zielland. Ja.
Aber tatsächlich dann eben Amerika als das Land der Möglichkeiten, das ist schon einfach, unterschied sich auch dauerhaft von allen anderen Ländern.
Ja.
Okay. Wie ging, Sie haben das Stichwort Integration eben mal einmal kurz fallen lassen. Wie gingen die Auswanderer mit Traditionen um? Hielt man die aufrecht? Passte man sich an? Hing das auch mit der Gesellschaft zusammen, wo man dann ankam? Also wie viele aus der Region und aus der gleichen Sprachgemeinschaft dann schon da waren? Sprach man Deutsch? Sprach man die Sprache des Gastlandes? Wie war das? Gibt es da Muster?
Ja, also man muss sagen, dass die deutschen Einwandererinnen und Einwanderer doch gerade im 19. Jahrhundert wirklich, sie hatten eigene Vereine, also Tourenvereine waren wichtig, war auch eine politische Aussage, kam ja aus Deutschland auch, dass der Tourenverein eine politische Aussage war. Gesangsvereine genauso, also es war immer noch die Mischung, Ende des 19. Jahrhunderts war es dann weniger politisch, sondern wirklich so eine Massenbewegung. Es haben Sängerfeste in New York stattgefunden von deutschen Gesangsvereinen, wirklich riesige, mit Tausenden von Zuhörern. Deutsche Marschmusik war extrem beliebt, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber vor dem Ersten Weltkrieg war es so. Und die Sprache war schon, dass man miteinander Deutsch gesprochen hat. Also auch, es gab bestimmte Kneipen, in die man ging und wo man dann Deutsch gesprochen hat. Man muss sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer waren sehr oft sehr schnell zweisprachig, die Kinder waren schnell zweisprachig, die Frauen leider eben dadurch, dass sie oft entweder auf diesen einsam gelegenen Höfen oder auch selbst in den Städten zu Hause geblieben sind, waren nicht des Englischen so schnell mächtig wie die Kinder und die Männer.
Und man sprach dann aber Hochdeutsch oder Dialekt?
Nee, also weil das Dialekt.
Man sprach Dialekt.
Also ich selbst war, als ich in Chicago war, 99, da habe ich eine 102-Jährige getroffen und die sprach mich im reinsten Schaumburger Platt an, was ich leider nicht spreche, aber ja, genau, also das ist schon noch da. Und man darf nicht vergessen, in den 1950er Jahren ging dann ja sozusagen die nächste Welle, Einwanderungswelle los, ganz berühmt wurden dann tatsächlich die bayerischen Symbole. Also das Oktoberfest, das Sauerkraut und das Schnitzel. Also wir haben das zum Beispiel in Cincinnati, gibt es ja ein riesiges Oktoberfest, was dort gefeiert wird. Und das ist ja bis heute so, dass viele Amerikaner das Bayerische als gleichsetzen mit dem Deutschen. Hat natürlich was auch mit den GIs in Bayern zu tun. Also das ist dann sozusagen auch ein Hin und Her über den transatlantischen Beziehungen. Aber das war nach dem Zweiten Weltkrieg dieser Wechsel, also hin zu dieser Gemütlichkeit. Und die beiden Weltkriege haben definitiv dazu geführt, dass das, was da war an deutsch-amerikanischer Kultur, dass das wirklich auch von den Deutsch-Amerikanern selber abgelegt wurde. Weil es war im Ersten Weltkrieg einfach wirklich nicht angenehm, als Deutscher erkannt zu werden. Mhm. Also in dem Moment, wo die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind, haben viele, viele Deutsche aufgehört, diese deutsche Kultur auch bewusst und öffentlich zu leben. Die Amerikaner selber haben zu dem Zeitpunkt auch angefangen, dass sie gesagt haben, zum Beispiel die Sütterlin-Schrift, die noch in vielen deutschen Schulen, auch in den USA geschrieben wurde, die sollte nicht mehr geschrieben werden. Also das waren so ganz, ganz deutliche Zeichen, dass man doch diese deutsche Kultur ablegen sollte während des Krieges.
Ja, es gab aber schon vorher auch Angst und Sorge, dass es irgendwie Integrationsverweigerer unter den Deutschen sehr stark gäbe.
Der amerikanische Politiker Benjamin Franklin beklagte sich 1753 über die deutschen Einwanderer. Er schrieb: Die meisten Deutschen, die nach Amerika kommen, sind sehr ungebildet und einfältig. Leider hängen viele von ihnen aufgrund ihrer eigenen Dummheit Vorurteilen an. Da die Deutschen kaum Englisch sprechen, können sie weder englische Zeitungen lesen, noch die Predigten des Pfarrers verstehen. Kurzum, wenn die Einwanderermassen nicht von dieser in andere Kolonien umgeleitet werden, werden die Engländer, also die Einheimischen, bald in der Minderheit sein. Damit wird die englische Sprache zu einer Minderheitensprache werden und eventuell ganz verschwinden. Selbst die Regierung wird dann in Gefahr geraten. Zitat Ende. Hatte Franklin recht?
Also ich möchte eins dazu sagen, er war Zeitungsverleger. Und er war extrem sauer, dass die Deutschen ihre eigenen Zeitungen hatten. Also das muss man sagen. Aber er hat natürlich, das hätte er über jeden sagen können. Also alle Einwanderergruppen haben diese Eigenschaften. Das ist fast normal, also dass man sozusagen unter sich bleibt. Es gilt nicht nur für die Deutschen. Das, was bei den Deutschen natürlich extrem war, sie waren sehr viele. Also sie waren tatsächlich irgendwann sehr viele und sie hatten eine gewisse Dominanz in gewissen Städten und auch in gewissen, also zum Beispiel im mittleren Westen. Und dann kommt noch dazu, dass viele katholische Deutsche eingewandert sind. Das war natürlich im puritanischen Amerika auch schwierig. Und es hört sich jetzt albern an, aber es war so, das deutsche Bier führte tatsächlich zu vielen Problemen, weil die Deutschen mochten nach der Kirche am Sonntag ein Bier trinken zu gehen, sei es jetzt im Biergarten oder in der Kneipe. Und das war für die Puritaner tatsächlich ein Anlass, hochgradig politisch sich zu engagieren gegen deutsche Einwanderer, weil man das nicht wollte. Am Sonntag wurde kein Bier getrunken, das ging einfach nicht. Also zum Beispiel führte es dann tatsächlich so dazu, dass in kleineren Orten die Bürgermeisterwahl, da war dann also der Deutschstämmige und dann war jemand, der eher puritanisch war. Und es ging um diese Bierfrage. Also da gibt es richtige sogenannte Bier-Riots. Und also da macht man so im Nachhinein drüber schmunzeln, aber das war natürlich Ausdruck, wie weit geht es mit der eigenen Kultur und was lasse ich beim anderen zu.
In Brasilien gab es zeitweise im 19. Jahrhundert eine explizite Deutschtumsbewegung, also die tatsächlich versucht haben, so einen deutschen Nationalismus nach Brasilien zu exportieren, bis dann die Regierung tatsächlich eingegriffen hat. War das was, was einzigartig war? Und war das tatsächlich am Ende dieses politische Durchgreifen, was die Integration dann befördert hat? Oder wie funktioniert Integration überhaupt? Was kann man da sozusagen am Beispiel der deutschen Auswanderer ableiten davon?
Ich glaube, Brasilien ist ein Extrembeispiel. Und da muss man sich auch, also dann, das wurde ja tatsächlich dann staatlicherseits irgendwann der Riegel vorgeschoben. Aber wenn man mal schaut, also dass die normale Entwicklung ja doch eher dahin geht, wenn man die Leute sozusagen einfach lässt, dann ergibt sich das einfach von selbst, dass sie nach und nach mehr sich integrieren in die Mehrheitsgesellschaft. Wobei man für die USA sagen muss, die haben wirklich die meisten einfach so gelassen, wie sie sind. Diese Eingriffe kamen durch die Kriege. Das ist ganz, ganz klar. Und insofern Glaube ich nicht. Also was, und dann muss man noch dazu sagen, in den 1930er Jahren gab es auch in New York Nationalsozialisten und es gab auch die Nazi-Party. Die gab es halt auch in New York. Und da sind auch Menschen in schwarzen Hemden durch die Straßen marschiert. Und das haben wir natürlich für Buenos Aires ganz extrem. Da gibt es viele Deutschstämmige, die dort sich als Nazis dann outeten in den 1930er Jahren und Straßenumzüge machten. Das heißt, dieses Wechselspiel zwischen Herkunftsland und Zielland oder neuer Heimat, das ist natürlich in diesen Hochphasen besonders immer sofort sichtbar. Wobei man, glaube ich, sagen muss, für die Masse, sowohl in den USA als auch in Argentinien und Brasilien, hat das sicherlich überhaupt keine Rolle gespielt.
Aber die Frage nach der Integration würde ich jetzt nochmal breiter formulieren. Was begünstigt Integration? Was verhindert sie? Also dieses Verhindern ist ja ein Teil dieser Netzwerke, dass man sich eben in diesen fertigen, gebahnten Wegen bewegen kann, dass man eben zum deutschen Metzger geht, dass man in der Stadt zumindest, dass man die Leute aus dem eigenen Ort hat, mit denen man in der Kneipe deutsches Bier trinken kann, während man platt redet. Ist das schon ein Teil der Integration oder ist das sozusagen immer eine doppelseitige Angelegenheit? Wie läuft das ab?
Also ich glaube, das, was entscheidend ist bei den USA, man hatte von vornherein das Wahlrecht. Das ist der große Unterschied immer noch hier zu Deutschland. Man hatte freie Berufswahl. Man konnte im Prinzip machen, was man wollte. Das war auch extrem wichtig. Man konnte seine eigene Sprache sprechen. Wie gesagt, nehmen wir mal die Kriegszeiten aus. Es hat überhaupt niemanden gestört und es stört auch bis heute niemanden. Solange man eben dafür auch sorgte, dass die Kinder auf eine Highschool gingen und so weiter. Also diesen Teil, der war auch dann wichtig. Aber es war niemals sozusagen erzwungen. Das ist eben das, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass man den Leuten einfach die Zeit gibt. Zeit ist, wir reden hier von 2, 3 Generationen, wo wir dann so langsam, also aus den Deutschen werden Deutsch-Amerikaner und dann werden da irgendwann Amerikaner mit deutschem Nachnamen. So, also das muss man, das sind aber 2, 3, 4 Generationen. Und wenn man diese Zeit hat und diese Prozesse auch einfach laufen lässt, ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann.
Ich würde gerne nochmal über die Rückkehrer sprechen. Weiß man, wie viele das waren? Also welcher Anteil der Ausgewanderten wieder zurückkam?
Ja, also im 19. Jahrhundert waren es relativ wenige, weil es war einfach extrem teuer. Also so eine Überfahrt auf dem Segelschiff kostete ein Jahresgehalt. Das machte man im Prinzip nicht. Als dann die Dampfschiffe kamen und es immer günstiger wurde, stieg auch die Zahl der Rückwanderer. Und im 20. Jahrhundert, da haben wir wirklich 10-20% von in verschiedenen Zeiten, die einfach zurückkehren. Also gerade zum Beispiel aus Australien sind viele wieder zurückgekehrt, weil einfach das Klima und die Lebenswelt anders war, als man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Und man konnte ja auch aus rein finanziellen Gründen sagen, wir kommen zurück. Ja, also die haben natürlich viel Wissen auch mitgebracht dann hierher. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also dieser Austausch, dieser Wissenstransfer, der durch die Rückwanderer stattgefunden hat.
Ja, ich wollte jetzt auch gerade nach den Gründen fragen. Also war das immer, dass der Traum gescheitert war? Also man eben dachte, ist doch nicht so schön, das Klima ist so schlecht, ich gehe jetzt doch wieder in die alte Heimat? Oder was waren die Gründe?
Also wirklich ganz, ganz vielfältig. So vielfältig, wie Menschen sind. Aber natürlich, wenn man wirtschaftlich es nicht schaffte und es noch irgendwie möglich war, wieder zurückzukehren, dann ging man sicherlich zurück. Das hatte ich, das Thema Heimweh ist extrem, mag für uns ein bisschen banal erscheinen, aber das kann einen wirklich richtig umtreiben. Nur ein Beispiel, die Geschichte einer Frau, die es einfach nicht ausgehalten hat, dass Weihnachten in Australien im Hochsommer ist. So, das hat sie so madig gemacht und sie wollte das auch nicht für ihre Kinder und so. Also das hat ganz, ganz viele Gründe. Und dann läuft es vielleicht auch zusätzlich nicht ganz so wirtschaftlich, so wie man sich das vorgestellt hat und dann entscheidet man sich, zurückzukehren. Also es ist wirklich ganz unterschiedliche Gründe, aber eben, ich finde es extrem wichtig zu sagen, das gehört zur Migration dazu. Viele hatten ja auch wirklich nur vor, eine bestimmte Zeit zu gehen. Also das heißt sozusagen, Auswanderung war sowieso begrenzt. Das sollte gar nicht final für immer sein.
Wir haben im Heft ein Beispiel von einer Frau auf Föhr, die auch auswanderte und dann wieder zurückkam und auf Föhr dann irgendwie so eine lokale Berühmtheit tatsächlich wurde, weil sie da einen Laden hatte und auch immer von Amerika erzählt hat, was dann wiederum diese ohnehin enge Bindung der Föhrer an dieses Auswandererthema noch erhöht hat. Die war ja alles andere als gescheitert. Die war eigentlich mit ihrem Mann recht erfolgreich gewesen in Amerika und ist dann aber nach Föhr zurückgegangen. Gab es auch das, also dass man das einfach nur zum, ich verdiene Geld im Ausland und komme dann wieder und kaufe mir, in ihrem Fall hat sie sich, glaube ich, ein Haus gekauft, was sie sich dann leisten konnte mit ihrer Familie. Kam das öfter vor?
Das kam durchaus öfter vor. Also wir haben gerade von Amrumföhr, das ist faszinierend, da haben wirklich, die haben viele Delis aufgemacht, gerade 86. Straße oben in New York, also ganz klassische deutsche Geschäfte, das haben die 10 Jahre gemacht, extremst sich selbst ausgebeutet und alle Familienmitglieder sehr viel Geld verdient und viele sind dann zurück auf die Insel, viele haben Ferienwohnungen gekauft und haben dadurch wirklich ein super Auskommen, auch für die nachfolgenden Generationen. Was man auch nicht vergessen darf, die Rentenversicherung und die Gesundheitssysteme. Es sind viele, viele zurückgekehrt, weil sie eben das deutsche Gesundheitssystem und das deutsche Rentensystem doch als sicherer empfunden haben im Alter. Also, dass man dann irgendwann mit 60, 70 sich überlegt hat, wie lange reicht das, was ich mir jetzt hier angespart habe in den USA? Ist es nicht besser, ich gehe zurück nach Deutschland? Das gibt's auch ganz, ganz oft, vor allen Dingen dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ich fand das jetzt interessant, was Sie von Amrum und Föhr erzählt haben. Gab es auch so lokale Kulturen, also dass man dann immer eben so bestimmte Branchen angestrebt hat irgendwie und dann eben da auch wiederum Netzwerke gebildet hat und dann Nachfolger gesucht hat, vielleicht sogar aus der alten Heimat, die das übernehmen, wenn man dann selber wieder zurückgeht? Ja. Oder?
Also das ist sowohl im, diese klassische Kleinstbetriebe, das gibt es bei der Arbeiterschaft, dass man also, um nochmal auf die Schlachthöfe zu kommen, Schlachter, da ging man halt nach Chicago, das war Bierbrauer, St. Louis, ganz wichtiges Geschäft. Also so, da gab es wirklich regional und berufsspezifisch doch auch Orte, wo man hingehen soll.
Schlag nochmal den Bogen an den Anfang unseres Gesprächs. Die Fluchtursachen, die, ich nenne es jetzt mal Flucht, weil es war ja irgendwie auch zum Teil eine Flucht, aber zum Teil auch also Migrationsursachen, waren ja damals in weiten Teilen nicht anders als von denen, warum heute Menschen ihre Heimat verlassen. Also wir haben über Armut gesprochen, wir haben über fehlende Chancen gesprochen, über politische oder religiöse Unterdrückung. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch einen wichtigen Punkt vergessen haben. Nee, aber das waren so die Hauptgründe. Gibt es noch weitere Parallelen zwischen der Migration der Vergangenheit und heute? Also wenn wir sagen, es ist ein Thema, was sich immer durchzieht, bleiben die Grundmuster gleich oder verändert es sich?
Also diese Faktoren, also den Krieg zum Beispiel genau.
Ach, den Krieg kann man vergessen.
Krieg, genau. Ja, also das sind Faktoren, die sind allgemeingültig und das ist, bis heute sind das Faktoren, die halt Migrationsbewegungen auslösen.
Aber gibt es noch weitere Parallelen sonst zwischen den Migrationsbewegungen von heute und denen von damals? Also wir haben das vorhin ja schon teilweise angetönt, dass die Familien Leute schicken und sagen, bitte schick Geld zurück und Ähnliches. Ja, was fällt Ihnen da noch ein?
Ja, also das war und ist, glaube ich, bis heute wichtig. Ich habe gerade vor ein paar Wochen einen jungen Syrer kennengelernt. Da hat der Onkel aus Deutschland die Fahrt, also die Flucht bezahlt. Er ist auf der Balkanroute gekommen. Und das wissen wir ja von vielen, die 2015 hergekommen sind, dass tatsächlich Verwandte das dann zusammengelegt haben und bezahlt haben. Das, was auch sicherlich bis heute gilt, ist, dass eben nicht alle gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder betont. Die meisten bleiben dort, wo sie sind. Und die wenigsten brechen tatsächlich auf. Das heißt, auch das ist normal. Also dieses Wandern wollen, das ist nicht für alle das Richtige, die richtige Entscheidung. Das ist auch noch eine Parallele. Und dann glaube ich, das, was wir auch sehen, ist ja, dass viele junge Menschen sich für die Migration entscheiden. Und das ist ja auch etwas, was sich durchzieht. Also ab einem gewissen Alter wird man sozusagen eher mitgenommen. Also als Großmutter wird man mitgenommen. Aber die Entscheidung für die Migration, die treffen junge Menschen oder junge Männer und Frauen, die gerade eine Familie gegründet haben. So, das ist so das klassische Alter für die Migration.
Deutschland war über Jahrhunderte ein Auswanderungsland. Wir haben das jetzt gerade ausführlich besprochen. Heute ist es faktisch und auch aus der Politik her ein Einwanderungsland und trotzdem tun sich ganz viele schwer, das anzuerkennen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so ein irgendwie großes Interesse und auch ein Stolz für die Auswanderungsgeschichte gibt, aber doch so eine Reserviertheit gegenüber diesem Einwanderungsthema bei vielen Menschen?
Es wird halt leider als Bedrohung wahrgenommen. Und was man auch dazu sagen muss, da hat Deutschland einfach eine Chance verpasst. Also dass diese quälende Prozess, bis man dann mal hin da kam, dass man ein Einwanderungsland ist und dass es nicht positiv besetzt ist mit allen Problemen, die es gibt in Kanada, in Australien, in den südamerikanischen Ländern, in den USA. Es hat immer noch eine positive Besetzung, dieses Thema Einwanderung. Und es wird halt hier jetzt seit 20 Jahren, man muss sich das vorstellen, ich glaube fast alle, wie wir hier sitzen, hatten das Thema Migration garantiert nicht in unseren Schulbüchern. Also das heißt, wir haben überhaupt nicht die Kultur und Tradition, uns mit diesem Thema mal sachlich auseinanderzusetzen. Einfach auch mal zu sagen, das ist ein Wissen und es ist Teil unserer Geschichte, ob nun als Ein- oder als Auswanderung. Und das, was ich besonders schlimm finde, ist, dass es halt an bestimmten Gruppen festgemacht wird oft. Also wir erleben das bei uns im Museum auch. Es sind oft sozusagen die jüdischen, die russischen und die türkischen Migranten, die besonders negativ verurteilt werden. Und das ist besonders schlimm. Also da kommt auch noch so eine rassistische Komponente dann mit rein. Und ich glaube, es kann einfach nur, das ist, hat was mit Bildung zu tun, was ich sagte, dass es Teil der Schulbücher wird, in den Universitäten normal wird. Und das ist es auch, glaube ich, inzwischen. Also als ich mich damit beschäftigt habe in den 1990er Jahren, da waren wir wirklich eine kleine Nische. Das ist heute nicht mehr so, zum Glück.
Sie haben ja in Ihrem Museum in Bremerhaven tatsächlich auch letzten Sommer die Ausstellung in die Richtung verändert. Also vorher war es ein Auswanderermuseum und jetzt haben Sie stärker diesen Schwerpunkt Migration, also auch Einwanderung nach Deutschland mit dazu genommen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Also, was großartig ist, dass die jungen Menschen das voll und ganz annehmen. Also ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben bei uns im Ausstellungsrundgang jetzt so Metaebenen eingebaut. Das sind unsere Critical Thinking Stations. Das ist sozusagen ein digitaler Denkraum, den wir dort jetzt geschaffen haben. Und da stellen wir verschiedene Fragen. Eine Frage ist zum Beispiel, wie soll Christopher Columbus in den Schulbüchern genannt werden? Entdecker, Eroberer, Unterdrücker, also ich gebe jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele. Und es ist wirklich faszinierend, Menschen über 40 sagen immer noch den Klassiker, das ist der Entdecker Amerikas, was wir wissen, was nicht sein kann, weil da ja schon Leute lebten. Und dann aber eben die jüngeren Leute sagen ganz, ganz klar, das ist der Beginn des europäischen Kolonialismus, ohne jetzt die Person Kolumbus selber unbedingt zu verurteilen, aber es ist einfach eine Zäsur zu sagen, dieses Jahr 1499 war eben der Beginn, dass Europa durch den Kolonialismus angefangen hat, die Welt zu unterdrücken. Und ich glaube, es ist eine Generationsfrage und das ist das, was wir auch im Museum jetzt erleben. Ja, es braucht Zeit.
Gibt es sowas wie die Zukunft der Auswanderung, kann man das sagen? Also was, wie sehen Sie, und wenn ja, wie sehen Sie die?
Also ich glaube, Europa ist mit der Freizügigkeit ein wunderbaren Schritt gegangen und das, glaube ich, ist etwas, was wir gesellschaftlich diskutieren müssen, wie wir damit umgehen. Denn wenn ich sozusagen all unseren Vorfahren, die dann irgendwann mal ausgewandert sind, die hatten das Recht zu gehen, dann muss ich mich ja andersrum fragen, wem geben wir denn dann jetzt das Recht auch zu gehen? Und ich glaube, man muss diese Diskussion führen und das ist eigentlich etwas Lebendiges, Schönes und man muss da, glaube ich, nicht so viele Sorgen vorhaben. Also das ist, glaube ich, das, was für die Zukunft wichtig ist, dass man es einfach aushält. Man muss es aushalten.
Das war der Spiegel-Geschichte-Podcast. Die Gesprächspartnerin war Simone Blaschka, Direktorin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Wir danken dem Bucerius Kunstforum für die Unterstützung und allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören.